dann dachte ich mir, okay, weißt du was, vielleicht ist das wirklich ein Zeichen. Und was willst du jetzt, was willst du denn jetzt gerade wirklich machen? Was willst du jetzt gerade wirklich machen? Und das war der Podcast. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich gehe jetzt einfach all in. Ich habe mein Auto verkauft. Ich habe alle meine, so total viele Abos gekündigt. Ich habe wirklich so komplett mich auf das Basic-Level mein Leben runtergefahren und habe versucht, das Ding durchzuziehen. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht und dann war das Geld weg.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Ort seid und euch selber mal gedanklich und innerlich auf die Schulter klopft, dass ihr euch die nächste Stunde schenkt und euch Zeit nehmt für die Themen, die euch im Leben weiterbringen und für die Themen, die euch interessieren. Ich freue mich in dieser Folge über einen für mich ganz besonderen Gast. Und ich könnte mir vorstellen, auch für ihn ist dieses Setting besonders, weil er nämlich eigentlich auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Da kennt ihr ihn mit Sicherheit auch her. Er ist mittlerweile einer der größten Podcaster im deutschsprachigen Raum. Für mich ein großes Vorbild. Jemand, von dem ich tatsächlich auch viel lernen kann, den ich sehr bewundere für seine Arbeit. Und ich weiß ehrlich gesagt über ihn persönlich als Mensch gar nicht so irre viel und deswegen hoffe ich, dass ich ihn in der kommenden Stunde noch ein bisschen besser kennenlernen darf. Ich sage herzlich willkommen vom Mindseed Podcast, lieber Leon Heimann, so schön, dass du da bist.
Kathi, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Intro. Danke, dass ich da sein darf.
Ist es für dich ungewohnt, wenn die Seiten vertauscht sind?
Es ist ungewohnt, aber ich find's schön, mal auf der anderen Seite zu sein. Es ist irgendwo eine Herausforderung. Aber ja, ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Was ist die Herausforderung für dich?
Naja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Podcast bin, also wenn ich in meinem eigenen Podcast als Host bin, dann genieße ich so ein bisschen die Fahrt. Ja, ich habe meine Fragen so und die Fragen schießen mir dann auch oft in den Kopf, ne? Also ich zum Beispiel für ein anderthalbstündiges Interview schreibe ich immer nur 5 Fragen auf. Das ist nicht viel. Der Rest ist Flow. Und das passiert eigentlich automatisch, dass mir die Fragen in den Kopf kommen. So, ich lasse mich inspirieren von dem, was mir die andere Person mitteilt. Und dann genieße ich die Fahrt sozusagen, ja. Mhm. Klar, ne? Es gibt auch Gespräche, da muss man mal irgendwie so ein bisschen kreativer sein. Bei anderen hast du das Gefühl, oh krass, die Zeit ist schon vorbei. Aber ja, jetzt auf dieser Seite zu sitzen, ist was anderes. Also es ist einfach eine andere Dynamik.
Welchen Leon Heimann wäre ich hier vor 5 Jahren begegnet? Wir haben jetzt 2026, wenn du gedanklich zurückgehst ins Jahr 2021, als es noch keinen Podcast gab, als du noch nicht über 100.000 Abonnenten auf YouTube hattest. Worüber hätten wir gesprochen?
Das müsste die Zeit gewesen sein, so Ende meines Masterstudiums. Da war der Podcast noch gar nicht präsent. Also da war ich gerade dabei, mein Master fertig zu machen. Ich habe Sportwissenschaft studiert, also eher so körperlich bezogen mich interessiert und studiert. Und dann bin ich langsam so ins Management gegangen und war dann der Meinung, ich gehe jetzt in großen Konzern, damals Puma, habe dann so ein Jobangebot bekommen und dachte, okay, da mache ich jetzt Karriere. Und ja, dann war ich dabei, auch bei Puma zu der Zeit. Junior-Manager zu sein, Produktmanager, Produkte zu managen, in der Fashion-Branche und nebenbei meinen Master zu machen. Also war auch sehr viel am Arbeiten. Aber so vom Podcast war noch gar nicht so. Also da war noch gar nicht, der Gedanke war noch gar nicht da tatsächlich.
Also der Mindseed war noch nicht gesät. Sozusagen der Samen.
Ja.
Okay. Und die Themen, die dich heute bewegen, mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, war das in deinem Leben schon ein Teil oder bahnte sich das gerade so seinen Weg ins Bewusstsein?
Das war schon Teil, aber nur in der Form, dass ich Podcasts gehört habe, die mich schon damals interessiert haben und inspiriert haben. Also das habe ich schon lange gemacht, ne? Oder auch Bücher gelesen. Ich habe immer so Psychologie-Sachbücher gelesen. Das hat mich irgendwie immer interessiert, so, ne? Wie funktioniert das menschliche Gehirn? Was macht das Denken aus? Ich habe auch zum Beispiel als Corona war, ne, das war ja auch so um die Zeit, da bin ich dann viel auf Yoga mal umgestiegen, bin viel in die Meditation gegangen. Also solche Themen haben mich schon immer interessiert, aber es war nie so, dass ich so den Entschluss gefasst habe, okay, ich werde jetzt auch meine Arbeit in die Richtung widmen, weil ich auch dachte, ich weiß nicht, ich dachte gar nicht, dass das möglich ist, weil ich komme aus dem Haushalt, aus dem Arbeitnehmerhaushalt, also der Weg war immer sehr klar, ne? Wir gehen in die Schule, dann machen wir irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium und dann fangen wir an zu arbeiten als Arbeitnehmer. In meiner Familie ist niemand Unternehmer. Und deswegen hat man da auch nie dran gedacht. Und ich hatte auch in meinem Umfeld keine Menschen, die da jetzt selbstständig waren, auch im Bereich mentale Gesundheit. Ja, ich habe jetzt auch keine Psychologen oder so in meiner Familie oder ähnliches oder Coaches. Und deswegen, ich finde es immer interessant, ne? Jetzt bin ich in dieser, ich nenne es jetzt mal Blase drinnen und kenne ganz viele Leute, die genau dasselbe machen, aber davor kannte ich niemanden. So, ne, dass man, und dann erscheint es einem sehr, sehr fern. Auch wenn du die Sachen konsumierst. Auch, ne, wenn ich zum Beispiel damals deinen Podcast konsumiert hätte, deinen Podcast kann ich leider damals noch nicht, aber ich hab viele US-Podcasts damals gehört, tatsächlich. So, die deutsche Szene war mir auch gar nicht so bekannt. Dann weißt du, okay, das gibt es. Aber du kannst dir niemals vorstellen, irgendwie sowas selber zu machen. Also war es bei mir. Ich weiß nicht, wie war es eigentlich bei dir, Kathi? Du bist ja, ne, durch deinen Arbeitnehmerjob dann auch dazu gekommen, so. Wahrscheinlich du warst mehr drinnen und sahst wahrscheinlich mehr die Möglichkeiten, kann ich mir vorstellen.
Das könnte man meinen, das stimmt aber gar nicht. Ich hatte mich tatsächlich bis Mai 2020 mit dem Thema Podcast nie wirklich beschäftigt, tatsächlich. Ich glaube schon, dass ich da Podcast gehört habe, nämlich auf jeden Fall den von Verena König, bei der habe ich ja die Ausbildung auch zu der Zeit schon gemacht. Aber dass ich damals den Podcast gestartet habe, war gar nicht meine Idee, sondern es war die Idee des damaligen Geschäftsführers von Antenne Bayern, Felix Kovac, der im Mai 2020, also zu Beginn des ganzen Wahnsinns, in der Zentralredaktion so an meinem Schreibtisch vorbei schwebte und eigentlich schon vorbei war, stehen bleibt, sich umdreht, zurückkommt und sagt, Frau Kleff, ich will, dass Sie einen Podcast machen. Und dann habe ich gesagt, Herr Kovac, ist eine gute Idee. Keine Ahnung, ob ich das kann, aber ich schreibe Ihnen mal ein Konzept. Und dann war für mich total klar, genau wie bei dir, war mich natürlich, also aufgrund meiner ganzen Traumaheilungsreise, nichts, also mich interessiert einfach nichts mehr als die menschliche Psyche. Und dann kommt erstmal wirklich lange gar nichts. Und so entstand es. Im Grunde genommen bin ich da auch reingewachsen wie du und wie die Jungfrau zum Kinde gekommen letztendlich. Und nun arbeite ich genau wie du. Deswegen habe ich auch im Intro gesagt, da schaue ich wirklich zu dir auf und kann ganz viel lernen von dir. Versuche und wünsche mir auch von dem Podcast irgendwann nur noch leben zu können. Also im Grunde genommen das, was dein Lebensmodell jetzt ist. Mhm. Und schau mal, jetzt hast du es ganz geschickt gemacht. Hast es gleich umgedreht, bist in deine alte Rolle geschlüpft.
Ja, genau.
Fair enough. Wer das übrigens auch macht, ist Matze Hielscher. Der war auch schon mein Gast. Mhm. Und der hat schon vorher gefragt, ja, ist es auch okay, wenn ich dir Fragen stelle? Und dann hat er irgendwann das umgedreht. Mhm. Und dann haben wir uns so in so einem Ping-Pong irgendwie wiedergefunden. Und das war auch total nett. Das
ich halte mich zurück.
Nein, bitte nicht. Bitte halte dich nicht zurück. Es ist gar nicht so leicht, über dich was rauszufinden. Deswegen habe ich ausnahmsweise heute mal hier mein Handy liegen. Denn ich habe ChatGPT nach dir gefragt.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ich habe ChatGPT gebeten, mir was über Leon Heimann zu erzählen. Und dann hat er diverse Sachen mir aufgeschrieben, aber ich nehme mal die Quintessenz. Was man aus seinen Aussagen über ihn persönlich schließen kann. Mhm. Er will anderen helfen, psychologische Zusammenhänge und Denkprozesse verständlich zu machen. Er sucht selbst Tiefe und Sinn. Der Podcast ist Ausdruck einer inneren Motivation, nicht nur ein Hobby. Er legt Wert auf Authentizität und reale Gespräche statt lustige Shortclips. Er ist an praktischer Umsetzung interessiert. Sein Fokus liegt nicht nur auf Theorie, sondern auf Veränderung im Alltag. ChatGPT über Leon Heimann.
Ist krass. Ja, das ist...
Einverstanden?
Einverstanden, ja. Auf jeden Fall. Ja, also das ist bei mir auch, du hast es gerade erwähnt, dein Interesse kommt ja auch aus deiner Biografie und das ist bei mir natürlich genauso. Und ja, ich interessiere mich schon immer auch für mentale Gesundheit und Psychologie und so weiter, wie gerade erwähnt. Ja, ich bin in einer Patchwork-Familie groß geworden, auch mit vielen verschiedenen Dynamiken, sehr gemischte Familie und auch mit vielen Konflikten. Aber auch sehr, ja, das hat immer, finde ich, so zwei Seiten der Medaille, ne? Es war nicht immer einfach, aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Sachen erlebt und ich konnte auch dadurch, dass teilweise Familien mit reingebracht wurden, ne, weil sich Leute getrennt haben und dann wieder neue Partner hatten, habe ich auch so ein ganz breites Spektrum auch an Menschen in meiner Familie gehabt, auch aus verschiedenen Ländern, ne, Marokko, Belgien, dann meine Tante, die war immer eine längere Zeit bei der Botschaft, dann war sie in China und ich war sie immer besuchen und dadurch hatte ich auch immer die Möglichkeit, so ein breites Spektrum an Menschen kennenzulernen und bin da auch, denke ich, mit einer sehr großen Offenheit in die Welt gegangen. Gleichzeitig war es für mich nicht einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte nie wirklich so einen Vater und das habe ich dann halt in den späten, ja, in den Mitte, späte 20er wurden mir meine Muster bewusster, die mir Anfang 20 noch nicht so bewusst waren. Und auf Basis dann dieser Erkenntnisse, ne, und auch durch das Wissen, das ich mir dann angeeignet habe, weil man ist ja oft erstmal unbewusst in seinen Mustern drinnen.
Klar, so. Lange Zeit. Genau.
Auch ich war gestern bei Chris Sorel, wir haben uns auch über ähnliche Dinge unterhalten und da hat er auch gesagt, ja, viele Menschen fangen erst an, sich mit den Themen so später zu beschäftigen, so ich sag mal 35 aufwärts. Mhm. Und das liegt, denke ich, daran, dass wir einfach so früh noch nicht das Bewusstsein dafür haben und auch den Leidensdruck nicht haben. Und so war es auch bei mir. Ich war einfach in meinen Mustern gefangen. Und der Leidensdruck war aber nicht so groß, weil ich dachte, ja gut, das ist so ist es halt aktuell. Und ich kam gut klar. Aber mit der Zeit, wenn sich Sachen immer repetitiv wiederholen, ja, in Beziehungen, dass Beziehungen nicht funktionieren, dann wird der Leidensdruck größer und dann fängst du auch an, dich automatisch damit zu beschäftigen, ne? Und so war es dann auch bei mir. Und irgendwann, wie gesagt, da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, wo wir am Anfang waren. Puma, Konzern, ich dachte mir, cool, ich mache jetzt hier eine Karriere. Mir hat die Sinnhaftigkeit gefehlt. Ich habe den Sinn nicht dahinter gesehen, ständig nur für eine Fashion-Brand eine Kollektion nach der anderen zu handeln. So, weil, also das ist eine der größten Müllhalden, ja. Die Fashion-Branche produziert so viel Müll. Ich habe nicht den Sinn dahinter gesehen, mich da noch weiter zu investieren, weil wenn du dich investierst in etwas, du lässt deine Lebensenergie da. So. Und ich dachte mir, warum mache ich das? Weißt du, ich verdiene zwar genug Geld, aber ich gehe nach Hause und denke mir, ja, was habe ich jetzt heute Gutes für die Menschen getan? Die Menschen haben genug Sportkleidung, die haben genug Kleidung. So, und das hat sich tatsächlich geändert, dadurch, dass durch das, was ich jetzt tue, ne, es ist lange nicht perfekt und ich bin auch nicht perfekt. Aber ich war gestern noch bei einer alten Mitbewohnerin hier in, wir sind gerade in München, war ich sie noch besuchen und da habe ich ihr gesagt, wir haben so über das Sterben gesprochen, ne? So, was ist, wenn wir morgen sterben würden, so? Wären wir zufrieden mit unserem Leben? Mhm. Und da habe ich eins gesagt, ich denke, ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall was Sinnvolles gemacht, weil mir immer ganz viele Menschen schreiben, so, dass es denen wirklich geholfen hat und das ist für mich einfach, das ist das Gefühl, das mir gefehlt hat, diese Sinnhaftigkeit, etwas Sinnstiftendes in meinem Leben zu machen. Das ist mir auch wichtiger tatsächlich, als viel Geld zu verdienen. Ja? Also ich meine, verdienen alle gerne gutes Geld, aber für mich ist Sinnhaftigkeit Nummer eins.
100%. Kann ich zu 100% nachempfinden. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch wissenschaftlich, psychologisch ganz gut untersucht, dass die fehlende Sinnhaftigkeit in Berufen häufig auch ein enormer Auslöser für Depressionen und Burnout sind. Also wenn wir den Sinn darin nicht sehen, jeden Morgen aufzustehen.
Ja.
Wie lange gärte dieser Prozess in dir, dass du gemerkt hast in dieser Fashion-Branche, ja, das Geld stimmt und es sind coole Leute. Also ich fühle da so Parallelen zur Medienlandschaft, wo auch man schaut so drauf und denkt sich, boah, das ist ja bestimmt total. Aber mir ging's wie dir, mir fehlte irgendwie die Sinnhaftigkeit, die Impact zu haben. Oder wie lange gärte das in dir?
Ich fange mal kurz ein bisschen früher an. Also ich denke, in mir war oft so ein Glaubenssatz, und der ist manchmal immer noch da, dass ich Dinge nicht dazu in der Lage bin.
Mhm.
Und auch, ich hatte nie gedacht damals, dass ich jemals in so eine tolle Firma gehen kann, so wie Puma, ne, die ja auch so extrem gehypt wird, ein Riesenkonzern, so. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffen kann. Ich dachte auch irgendwie, damals im Studium war ich mir nicht sicher, ob ich das Studium schaffe. So, ich habe oft an mir gezweifelt, so. Und als ich dann diesen Job bekommen habe bei Puma, war ich erstmal so ich war total außer mir, so krass, die haben mich genommen, so damit hab ich nicht gerechnet, auch meine Eltern haben nicht damit gerechnet, meine Familie hat nicht damit gerechnet. Und ich war erstmal stolz auf mich und meine Familie war stolz auf mich und mein Umfeld und alle waren froh. Und dann habe ich da auch angefangen zu arbeiten und habe mir da auch wirklich den Arsch aufgerissen, ja. Und es war auch total cool. Also ich kann gegen diese Firma nichts sagen. Ich wurde gut behandelt. Das waren wirklich sehr, sehr coole Mitarbeiter alle so. Ich glaube, der Durchschnitt ist irgendwie 32 im Unternehmen oder so.
Wahnsinn.
Also wirklich super jung. International, wir haben ja auf Englisch gesprochen. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt. Die haben damals, jetzt mittlerweile sind sie ja in der Krise, sehr viel auch investiert so in Events und Partys und so. Es war wirklich sehr, sehr cool. Aber es war immer so ein bisschen so der Hintergrund. Ich habe ja gesehen, wie viel Samples da immer ankamen, ne? Und wie viel, was für Müll wir auch produziert haben, ne? Und ich habe schon irgendwo, da war schon immer das Gefühl so, muss das wirklich sein? Und will ich da jetzt auch ein Teil von sein? Ne?
Lass mich da ganz kurz dir eine Frage zu stellen, weil ich glaube, dass es dem Otto Normalverbraucher Menschen gar nicht bewusst ist, wenn du von Müll sprichst, wie viele Tonnen an Kollektionen letztendlich auch im, also nicht nur Verpackungsmüll für die Klamotten, sondern die Kollektionen, die dann letztendlich geschreddert werden.
Man muss sich vorstellen, du hast jetzt gerade einen Schuh an. Um diesen Schuh zu produzieren, da gibt's so mehrere Phasen. Der wird nicht einfach nur designt und gemanagt und dann kommt der an und ist fertig, sondern es gibt mehrere Sample-Runden. Also ein Sample ist ein unvollständiger Schuh sozusagen.
Mhm.
Und davon gibt es immer mehrere Runden, wo dann immer wieder die Designer und die Produktmanager, und ich war der Produktmanager, immer wieder sozusagen das Optimieren des Produkts. Und in dieser Zwischenzeit zwischen Konzeption und Fertigstellung, da sind ganz viele Schritte dazwischen. Auch Dienstreisen nach Asien, wo das ja produziert wird, Shipping und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit entstehen einfach ganz, ganz viele Exemplare, die nicht verwendet werden.
Und natürlich nicht nur ein paar davon, sondern
super viele. Also Kartons, mehrere Kartons. So. Und das bei jedem Produkt und das bei jeder Brand auf der ganzen Welt. Jetzt kann man sich mal vorstellen, und das ist ja nicht nur einmalig, sondern das ist ja saisonal, ne? Und bei Puma war es noch so, zweimal im Jahr haben die eine Kollektion, meine
ich, rausgebracht. Ich glaube, H&M haut alle vier Wochen eine neue Kollektion raus.
Und dann kann man sich mal vorstellen, und ich habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, bei Puma dann auch und auch über Nachhaltigkeit in der Fashionbranche. Das ist einer der größten Müllhalden, die produziert so viel Müll, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das wird mir dann auch klar in der Recherche, als ich dann die Masterarbeit da noch geschrieben habe bei Puma. Und das hat mir tatsächlich schon so ein bisschen mal so ein schlechtes Gewissen gegeben, aber der Hype war zu groß. Also ich war sehr gehypt von der Firma, weil die machen das super, ne? Also dann bist du im Meetingraum, auf einmal kommt A$AP Rocky in den Call und so halt, du bist total gehypt, so weil die ganzen Promis auch mit dabei sind, ne? Pamela Reif und wer da alles unter Vertrag war. Und um jetzt, long story short, ne? Bei mir war es ein ausschlaggebender Punkt und der war eigentlich ein ganz anderer Grund. Und zwar war ich dann fertig mit meiner Masterarbeit und auch
der Akinji guckt hier gerade durchs Bild, den seht ihr glaube ich nicht. Ja. Such dir einen Platz.
Ich werde manchmal leicht abgelenkt. ich war dann fertig mit meiner Masterarbeit und ich habe eine neue Stelle angeboten bekommen mit demselben Gehalt und in derselben Position. Und da habe ich denen gesagt, Leute, ich bin seit 2 Jahren fast bei euch. Ich habe meine Masterarbeit jetzt mittlerweile fertig, mache ich einen anderen Abschluss. Finde ich nicht fair. Also ich finde es nicht fair, dass ihr mir jetzt dieselbe Stelle anbieten wollt mit demselben Gehalt. Haben die gesagt, wir können leider nichts machen. Habe ich gesagt, alles klar, hier ist meine Kündigung. Einfach verlassen, so. Ohne neuen Job auch.
Mutig, Wahnsinn.
Ohne neuen Job. Und alle um mich herum so, Leon, was machst du? Auch meine Familie war außer sich. Die haben sich verstanden. Ja, das war aber schon eine Zeit, da hatte ich den Podcast dann auch schon als Hobby gestartet.
Mhm.
Also diese fehlende Sinnhaftigkeit hat dazu geführt, dass ich dann hobbymäßig den Podcast schon gestartet hatte. So, dann war das, ist das erstmal passiert, aber der Podcast war noch ganz, ganz klein und keiner hat sich dafür interessiert.
Damals YouTube und die Podcasts,
Spotify,
die
Social Media, so. Ich habe den einfach basically so für mich gemacht, so weißt du. Und das heißt, für mich war klar, okay, du kannst jetzt, ich hatte ein bisschen gespart, du kannst jetzt ein bisschen reisen, du kannst auch ein bisschen den Podcast machen nebenbei, das habe ich dann auch gemacht. Aber du musst dir nur einen Job suchen, so. Und ich wollte dann einen Job, der halt den Konditionen entspricht, die ich mir wünsche. Ich wollte ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Gehalt. Und dann bin ich in ein Finanzunternehmen gegangen, im Social Media Management war ich dann. Da habe ich auch einiges gelernt so über Social Media, das ich heute gut anwenden kann. Und mein Fokus, habe ich aber gemerkt, war nicht mehr wirklich bei dem Job. Also der war einfach beim Podcast.
Mhm.
So. Und ich war dort am Arbeiten, die Arbeit fiel mir irgendwie auch leicht, aber ich war auch nicht wirklich driven, so da was zu verändern in der Firma. Bin ich ganz ehrlich. Und dann, dann kam auch die Kündigung. Mhm. Dann kam die Kündigung.
Hat das Leben die Entscheidung getroffen, die du noch nicht treffen wolltest?
Schon. Und das war total wichtig. In dem Moment war ich sauer. In dem Moment, ich habe das nicht verstanden, so warum kündigen die mich jetzt so? Und ich wollte das nicht sehen, so auch wenn ich wusste, ich habe nicht so gute Arbeit gemacht. Und ein paar Wochen später, ich war noch Fitnesstrainer im Fitnessstudio, wurde ich auch gekündigt.
Krass.
Das war eher so, weil es da irgendwie Reibung gab zwischen mir und dem Geschäftsführer. Und dann dachte ich mir, ja gut, weißt du was? Das war auch so die Zeit, wo zum ersten Mal so ein bisschen Geld über den Podcast reinkam, aber das waren nur, keine Ahnung, 100-200 Euro im Monat, ja, also nicht viel so. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, vielleicht ist das wirklich ein Zeichen. Und was willst du denn jetzt gerade wirklich machen? Was willst du jetzt gerade wirklich machen? Mhm. Und das war der Podcast. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich gehe jetzt einfach all in. Ich habe mein Auto verkauft. Ich habe alle meine, so total viele Abos gekündigt. Ich habe wirklich so komplett mich auf das Basic-Level mein Leben runtergefahren. Und habe versucht, das Ding durchzuziehen. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht und dann war das Geld weg. Da war das Geld weg, ja. Und ich habe existenzielle Ängste bekommen. Mhm. Also weil ich habe mir Sorgen gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie ich nächstes Mal meine Miete zahlen soll und so. Weißt du? Mhm. Und als ich einkaufen war, ich bin nur noch zu Netto gegangen, weil es einfach günstig war. Ich bin auf keine Party mehr gegangen, weil das Ticket war mir zu teuer, also diese 7 Euro oder so, die ich bezahlen musste. Ja, und dann war ich an so einem Punkt, okay, weißt du was? Also das mit dem Podcast wird wohl nicht klappen.
In welchem Jahr sind wir?
Wir sind jetzt Ende 23, Anfang 24.
Wahnsinn.
Oder Moment, lass mich kurz überlegen. 26. Ende 24, Anfang 25, so.
Okay, nur damit wir eine Orientierung haben. Bitte sprich weiter.
Ja, und da war ich so, gut, du musst jetzt noch einen Job suchen. Das mit dem Podcast hat leider nicht geklappt. Ich war sehr enttäuscht, auch von mir selber, weil ich hatte eigentlich immer alles so geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Auch wenn ich oft an mir gezweifelt habe, ich bin immer sehr mit Willenskraft dagegen gegangen, ne? Und habe immer sehr gepusht und dann habe ich es irgendwie geschafft. Und dann beim Podcast dachte ich mir, dieses Mal hast du dich übernommen. Dieses Mal schaffst du nicht das, was du dir vorgenommen hast.
Mhm.
Und ich war am Bewerbungsschreiben die ganze Zeit und ich dachte mir, dieses Mal, du wirst jetzt die Energie nicht mehr reinstecken können in das, was du reinstecken willst, weil du musst jetzt bald wieder 40 Stunden in einen Job investieren und diese 40 Stunden wirst du dann nicht mehr da rein investieren können. Mhm. So. Und dann, also ich war wirklich so in einer verzweifelten Lage, weil ich habe mich dann auch auf Jobs beworben, auf die ich gar keinen Bock hatte. Und dann aus dem Nichts habe ich ein Interview gemacht mit Lutz Ulrich Besser und mit Lutz Ulrich Besser war das damals und Heiner Steckel, genau. Immer noch das erfolgreichste Video, meine ich, auf meinem YouTube-Kanal. Das ist einfach viral gegangen, so aus dem Nichts. Mhm. Und in dem Moment hat sich einfach mein Umsatz so verzehnfacht. Innerhalb von einem Monat. Und dann brauchte ich keinen Job mehr. Und das war genau in dieser Phase, wo ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? So.
Wie erklärst du dir das? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ist es einfach Glück oder wirkt da was Höheres?
Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht erklären. Ich habe wirklich, also das kann ich sagen, ich habe alles gegeben, damit es funktioniert. Mhm. Alles. Ich habe mich komplett der Sache hingegeben. Und es kam auch alles aus dem Herzen. Also es kommt immer noch alles aus dem Herzen. Und das habe ich getan. Aber auf den Rest hast du ja keinen Einfluss. Wem du begegnest. Ich habe Unterstützung von verschiedenen Menschen bekommen, die mir begegnet sind. Glück wahrscheinlich auch, Algorithmus und so, das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst ihn zwar füttern, aber dass er dich dann so pusht, darauf hast du ja auch keinen Einfluss. Und
ich bohr deswegen so nach, weil ich habe mal häufig schon mich mit meinem, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, mit meinem guten Freund Alexander von Schlieffen, das ist ein Berliner Astrologe, darüber unterhalten. Und der ist auch bildender Künstler. Ist Jazzmusiker, malt phänomenale Gemälde und ist eben Astrologe. Und der hat mal zu mir gesagt, weil das, was du da beschreibst, diesen Prozess, ich habe dann entschieden, ich bin all in. Also ich schmeiß jetzt alles hin und ich vertraue darauf, dass das richtig wird. Mit diesem krassen Rückschlag, den du erfahren hast. Und dann wirkt das Leben so in seiner Magie, was auch immer da dahinter steckt. Und der hat gesagt, es kommt der Zeitpunkt, da verlangt das Thema deine volle Aufmerksamkeit. Also sprich, wenn du alle Netze und jeden doppelten Boden einfach und du springst in the unknown und vertraust darauf, dass das Leben dich auffängt. Und ich fand die Formulierung schön, irgendwann verlangt das Thema deine volle Aufmerksamkeit. Also, und das ist so ein Konflikt, in dem ich mich seit vielen, vielen Jahren befinde. Dass ich es, und ich glaube, dass dein jüngeres Alter da auch von Vorteil war, weil je länger, das beobachte ich bei ganz, ganz vielen Menschen, je länger wir in so Festanstellungskonstrukten sind, umso schwieriger wird es, da rauszukommen. Weil das Gehirn natürlich sich immer mehr daran klammert und sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie man ohne Leben überleben kann. Und dass diese Geschichte, die du gerade erzählst, die ja klingt wie ein Märchen. Es gibt einen amerikanischen Podcaster, der macht aber, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht einen spirituellen Podcast, der heißt Dichter Know Thyself, der hat auch immer wieder Wissenschaftler da, der Andre. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, egal. Und der hat auch mal seine Erfolgsgeschichte erzählt, dass er einfach über eine lange, lange Zeit immer so pro Folge so 3000 Abrufe, 4000 Abrufe, aber irgendwie ging es nicht so richtig voran. Und dann kam die eine Folge und dann war's the rest is history. Und ich finde das so, mich fasziniert das tatsächlich auf einer spirituellen Ebene, weil ich glaube nicht, dass es mit Glück zu tun hat. Ich glaube, es ist was anderes. Ich kann dir aber die Antwort darauf nicht geben, was es ist.
Was denkst du denn, was es ist?
Es gibt dieses, ich weiß nicht, ob du diesen Satz schon mal gehört hast. Ich habe ihn von Eckhart Tolle das erste Mal gehört auf einem Retreat, das ich von ihm besucht habe. Ich weiß nicht, ob er das so wortwörtlich gesagt hat, aber der Inhalt war, wenn wir etwas tun, was zu unserem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller ist, also nicht nur zu unserem höchsten Wohle, aber auch nicht nur zum höchsten Wohle aller, sondern zu meinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller, dass das Universum dann alle Türen öffnet. Also wenn es wirklich einen Impact hat auf die Gesellschaft, wenn wir aus der Freude heraus Entscheidungen treffen, also nicht, guck mal, ich rede darüber, dann kriege ich sofort eine Gänsehaut am ganzen
ich
Körper.
Auch toll.
Ja, das ist, ja, das ist so toll. I love it. Ich habe mir diese Frage 2025 gestellt. Im Grunde genommen ein ähnlicher Prozess, in dem du warst. Nämlich, was bereitet mir die allermeiste Freude? Was mache ich streng genommen nur für mich? Also, ich lade Menschen ein, die mich interessieren. Ich führe Gespräche, die mich interessieren. Und was hat den größten Impact auf die Welt? Und dann was? Das ist einfach der Podcast und sonst gar nichts. Und dann kommt einfach ganz lange nichts. Und es ist angeblich eines der universellen Gesetze tatsächlich. Und deswegen weigere ich mich so ein bisschen zu glauben, dass es nur Glück ist oder nur Algorithmus. Klar spielt das auch sicherlich eine Rolle, aber ich glaube, da passiert was Magischeres als das.
Ja, also mir gefällt dieses Wort Hingabe einfach. Ja. Weil da war etwas, das mir gesagt hat, das ist jetzt gerade noch nicht dein Weg. Und dann habe ich mich dem halt hingegeben, gegen alle, also gegen alles so. Gegen mein Lebenskonstrukt, gegen die Erwartungen meiner Familie. Es war wirklich, also es klingt jetzt vielleicht auch so, du sagst märchenhaft für mich. Ich habe immer manchmal das Gefühl, es klingt langweilig oder irgendwie oder so surreal vielleicht auch, weil man, ich habe früher dann auch manchmal so, solche Geschichten gedacht, ich mir so, ja gut, da einfach Glück gehabt. Also ich möchte nochmal wirklich betonen, so, es war wirklich schwierig. Also ich habe so viel Druck gehabt von mir selbst. Ich habe mir selber schon sehr viel Druck gemacht. Und dann kam noch meine Familie dazu und hat mir noch mehr Druck gemacht. So, weil die halt auch Ängste hatten. Ich kann das ja auch komplett verstehen. Als Mutter oder mein Großvater, der ja wie mein Vater ist, die waren alle so stolz auf mich, dass ich in diesem Konzern war, weil die das nie gedacht hatten. So, ich bin auch Sohn von einem Drogenabhängigen. So, keiner hat gedacht, dass ich jemals sowas dazu in der Lage bin, sage ich mal. Also die haben schon an mich geglaubt, aber das war für die so ein schöneres Ende, als es eventuell hätte nehmen können.
Das ist ja eine irre Projektionsfläche, familiensystemisch, also ganz unbewusst und automatisch.
Und dann, ich hatte so einen Druck, ich habe Akne bekommen, so mein Körper hat darauf total reagiert. Das war wirklich eine krasse Situation, ne? Also es war wirklich nicht einfach. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass, boah, ich war so in meiner Energie auch. Dass als ich mich dem dann hingegeben habe, ich war so im Fluss. Ich war, glaube ich, noch nie so im Flow in meiner Arbeit, wie ich es auch jetzt bin. So. Aber die Anfangszeit war auch einfach richtig krass, wo du alles etablierst und die Wege findest und du bist im kompletten Fluss. Und ich teile ja immer viel von meiner Story und das ist, ich glaube, es ist ein bisschen das, dass die Leute damit in Resonanz treten können. Ne? Das, viele sagen zu mir, das ist mutig, was du tust. Ich finde mich, vielleicht kann man das Mut bezeichnen. Ich selber sehe mich gar nicht so in der Hinsicht, aber ich teile einfach meine Story und ich hatte immer das Gefühl, so, ich werde nicht gesehen damals, so mit dem, was mir passiert ist. Und jetzt teile ich die und ich habe das Gefühl, Leute sehen das und die Leute haben auch das Gefühl, dass sie auch gesehen werden, weil was du dann feststellst ist, wenn du deine Story teilst, ist, dass sie nicht so, dass du damit nicht alleine bist, dass du damit auch nicht, das ist nicht so einzigartig, sondern ganz vielen Menschen geht so. Und dementsprechend kommen die Fragen, die ich dann an die Psychologen und alle stelle, die kommen aus meinem eigenen Interesse, weil ich auch verstehen möchte, wo kommen diese Muster her, die ich fahre. Und das heißt, irgendwo kam es ja aus mir heraus. Es kam aus, es ist so, das macht jetzt irgendwie im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, macht es ja Sinn. Es macht Sinn, dass ich das tue, was ich tue.
Und es gibt dir Sinn.
Ja. Und ich bekomme oft die Fragen, ja, wie hast du das gemacht? Wie hast du es geschafft? Ich kann darauf keine klare Antwort geben. Oder oft bekomme ich auch gesagt, ja, Leon, ich habe jetzt gesehen, da ist jetzt total viel Potenzial. Vielleicht sollte man einen Podcast in die Richtung machen. Ich sage immer, guck nicht darauf, wo du denkst, dass es jetzt irgendwie Potenzial hat, Geld zu machen oder so, sondern guck mal in dich rein. Mhm. Was kommt denn aus dir heraus, aus deinem Herzen? Was ist denn das, wofür du dich wirklich interessierst und was du gerne machen willst? Und der Rest kommt aus meiner Erfahrung, ja? Kommt der Rest dann auch zu dir?
Mhm. Klitzekleines Päuschen für eine wichtige persönliche Message und ein großes Dankeschön an meinen Partner Koro diesen Podcast auch im April mit Herz und vielen Köstlichkeiten unterstützt. Let's talk nuts, ihr Lieben. Die Nussmusse im Sortiment, die gehören zu meinen großen Lieblingen und zwar echt in jeglicher Form und Farbe. Da gibt's zum Beispiel die Klassiker, pur und ohne jegliche Zusätze, wie das Erdnuss, Mandel oder auch das Cashew-Mousse. Die eignen sich exzellent zum Kochen, zum Beispiel in der veganen Küche. Fürs Pistazienmus braucht man ehrlich gesagt keinen Anlass, das löffelt man einfach so weg. Genauso wie die süßen Schätze, die Creme aus Datteln und Haselnuss, die Kokosmandelcreme oder schnallt euch an das Cashew Mousse Banana Bread. Und wer es ein bisschen salziger lieber mag, der wird sicher sehr glücklich werden mit Moussen aus Cashew, Tomate und Kräuter, Cashew mit Trüffel oder dem gesalzenen Pistazienmus, das der Knaller auf einem richtig guten Saatenbrot ist. Das wäre jetzt so meine persönliche Verzehrempfehlung. Die nussigen Superstars, die schmecken im Porridge, auf Bowls, in Pancakes, im Smoothie, als Dressing, als Dip oder wie gesagt als Brotaufstrich. Wie immer gibt es für euch als meine Community mit dem Code GETHAPPY 5% aufs komplette Sortiment. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge.
Und ich möchte auch noch sagen, natürlich ist es nicht immer so. Also es gibt auch Menschen, die sich mit Sicherheit den Arsch aufreißen und alles dafür tun, und dann klappt es nicht, ne? Aber ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich kenne keinen, der sich mal 2-3 Jahre in der Sache komplett committed hat, seine ganze Energie da reingesteckt hat, wirklich ehrlich seine ganze Energie reingesteckt hat und wo etwas dann nicht, so gar nicht gefruchtet hat. Wo du deine Energie reinsteckst, da passiert was.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch und ich glaube auch, ich fühlte mich gerade erinnert, ich wollte in meinen 20ern unbedingt Sängerin sein. Ich wollte erfolgreich sein als Sängerin und dann als Fernsehmoderatorin und es hat nie geklappt. Und ich war immer, was den Gesang angeht nicht, aber was meine Fernsehkarriere anging, es war immer so almost. Also ich war so immer unter den letzten Zweien und dann hat aber immer die andere den Job bekommen aus unterschiedlichsten Gründen und daran bin ich sehr, sehr, sehr zerbrochen. Das hat mich tief gekränkt und heute blicke ich darauf zurück und kann aber wirklich mit reinem Herzen sagen, das war schon gut. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. A, meine Motivation war nicht die richtige. Ich habe das nicht aus der Freude gemacht, sondern ich wollte Anerkennung. Ich wollte dieses Loch in mir, diese Leere in mir stopfen durch Applaus, durch Bekanntheit, durch ein hohes Gehalt, durch Popularität, was auch immer. Also mein Anliegen dahinter war kein aufrichtiges. Zweitens, ich hätte überhaupt nicht die Kapazität gehabt, mich zum Beispiel öffentlich einem Shitstorm auszusetzen. Oder wenn du dann plötzlich, sehr so Punkte, da denkt man wenig drüber nach, wenn du plötzlich ein bekanntes Fernsehgesicht bist und du wirst überall fotografiert und jeder macht sich lustig über deine Figur oder deinen dicken Hintern. Es hätte mich einfach zerstört. Ich hätte es nicht stehen können so. Und sprich, wir sehen ja die Dinge immer erst in der Retrospektive, wenn wir reflektiert sind. Es gibt diese schöne Zeile von Coldplay, when you get what you want, but not what you need. Also manchmal kriegen wir zwar dann das, was wir glauben, unbedingt zu wollen, aber vielleicht hätten wir was ganz anderes gebraucht. Oder das, was wir glauben, unbedingt zu wollen, kriegen wir nicht, weil vielleicht etwas Besseres auf uns wartet. Und etwas, das viel mehr in Einklang ist mit uns und unserem Sein. Weißt du, ich meine?
Und ich sehe das komplett so wie du. Und jetzt zum Beispiel, jetzt gerade bin ich auch an so einem Punkt, ich werde regelmäßig draußen angesprochen und ich verdiene jetzt mehr Geld, dass ich auch mich dafür bezahlen kann und ein Team. Das heißt, ich habe diese monetären Probleme gerade nicht, Gott sei Dank. Und das war am Anfang, wo das so neu war. Ist ja immer noch relativ neu, aber ich habe mich irgendwie, man gewöhnt sich so schnell an so Situationen, wo das neu war, wo auf einmal bist du bekannter, auf einmal verdienst du mehr Geld. Dann bist du total hyped, du bist so, wow, das ist super geil. Und dann gewöhnst du dich daran. Und das passiert ziemlich schnell. Und dann fühlst du dich genauso wie vorher. Du fühlst dich genauso wie vorher, wo du in deinem normalen Job warst. Also das sagen ja alle, auch Leute, die noch viel, viel, viel erfolgreicher als ich bin. Ich bin ja ne, mit meinem Podcast jetzt gerade in Deutschland einfach im mentale Gesundheitsbereich einfach relativ erfolgreich. Aber es gibt ja Leute, die sind wirklich wesentlich erfolgreich und die sagen ja alle dasselbe. Und ich spüre das. Und was aber bleibt, ist die Sinnhaftigkeit. Mhm. Das ist das, was bleibt. Und das merke ich auch. Und deswegen, das ist das, was ich gerade meinte und warum ich dazu auch nochmal zurückkomme. Ich sehe das, den Sinn nicht dahinter, etwas zu machen, wo du einfach nur Geld verdienst, wo du einfach nur sagst, da werde ich dann irgendwie einen Profit von haben, weil du gewöhnst dich da einfach sofort dran. Also das ist unser menschliches Gehirn ist irgendwie so gemacht. Es gibt ja auch diese Studien, ne, Lottogewinner, die Millionen gemacht haben. Nach einem halben Jahr sind die vom Spiegel, wie lebensfroh die sind, genau da wie vorher, sogar vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Mhm. So. Und das kann ich 100% bestätigen. Mhm. Aus meiner kurzen Erfahrung jetzt.
Glaubst du, dass es damit zu tun hat, dass unser Ego-Verstand, also das ist meine Theorie, der Ego-Verstand ist nie zufrieden. Also es geht immer mehr. Ich habe solche Diskussionen viel mit Künstlern geführt, wenn es um Bühnengrößen ging. So, und für mich war die Quintessenz immer, dass ich am Ende gesagt habe, weißt du, es verändern sich nur die Dimensionen, aber das Problem bleibt das gleiche. Mhm. Also ja. Selbst wenn du dann irgendwann die Olympiahalle ausverkauft hast, dann wirst du dich ärgern, warum es nicht die Lanxess Arena ist, weil da hätten ja 2000 mehr reingepasst in Köln. Also du fängst bei 30 an und dann kommen plötzlich 100 und dann sagst du, ja, aber dann können doch auch 500 kommen. Dann kommen 500, dann denkst du, ja, aber dann kriege ich die 1000er Location auch voll. Aber der Ego-Verstand ist nie zufrieden, er will immer mehr. Und ich glaube deswegen, und wenn dann die Sinnhaftigkeit fehlt, ja, dann bleibt das Gefühl der Leere.
Und je erfolgreicher du auch wirst, desto mehr Leute lernst du kennen, die noch erfolgreicher sind als du. Mhm. Ich war vor ein paar Tagen, mit zwei Bekannten in einem Haus und dann haben die über ihr Vermögen gesprochen. Mhm. Die ich jetzt auch so durch die Podcast-Beziehung so kennengelernt habe. Und da sind Millionenbeträge genannt worden, wo man fängt immer an, sich immer noch weiter zu vergleichen. Es hört genau. Nicht auf. Ja, so, das ist genau das, was du meintest. Ja, genau. Und das ist das, was du auch vorhin sagtest. Du kannst das Loch nicht stopfen, wenn du ein Loch hast, dann kannst du es nicht. Wie soll ich das erklären? Wir denken manchmal, wir können so diese seelischen Löcher mit Anerkennung stopfen, mit Materiellem und so. Und das wird uns ja irgendwie auch so verkauft, dass man dann, das ist die Glückseligkeit. So, damit sind wir lebensfroh, wenn wir jetzt, ne, all diese materiellen Dinge anhäufen. Aber es ist einfach nicht der Fall und es hört auch nicht auf. Und ich muss ehrlich sagen, Kat, ich bin selber noch in einem Prozess, also,
ja, same.
Was zum Beispiel bei mir im Leben, was ich mir nochmal mehr wünsche, ist so mehr in die Ruhe zu kommen, mehr in den Frieden zu kommen. Ich bin immer noch sehr in einem schaffenden Prozess, der ist auch schön, aber ich merke auch, ich bin auch immer noch relativ getrieben, so getrieben von gewissen Dingen und auch mit vielem noch nicht im Reinen, so, das kann ich ganz offen und ehrlich so sagen. Also ein Punkt zum Beispiel, ich war ja gestern bei Chris Sorell im Podcast und er hat mich viel zu meiner Kindheit gefragt und ich habe gemerkt, wie mich das wieder aufgewühlt hat und als ich darüber erzählt habe und das ist alles, ist alles ehrlich, was ich da sage und es ist auch meine Geschichte und ich darf die teilen, wie ich möchte, aber ich hatte danach direkt wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, wenn das jetzt meine Mutter wieder hört, dann gibt's wieder Konflikte, weil sie das nicht versteht, warum ich meine Story teile und weißt du, das ist irgendwo trotzdem auch jeden Tag ein Kampf. Mhm. Wenn man den Podcast von außen betrachtet, okay, ne, Leon ist in Gesprächen und alles cool, aber dahinter ist auch, sag ich ganz ehrlich, viel Kampf, viel Disziplin, oft auch du handelst manchmal, oder bei mir ist es, ich handle manchmal auch gegen den Willen der Personen, die mir am wichtigsten im Leben sind. Und da ist Unverständnis. Da wird teilweise ein Keil zwischen uns getrieben, so. Aber die Stimme in mir, die sagt, ich möchte mich ausdrücken, ist einfach stärker. Und das ist immer noch, da ist immer noch eine gewisse Unruhe, merke ich. Und was ich mir wünsche, was ich mir wirklich wünsche, mehr als der Podcast wird noch größer und dies und das, ist so mehr Frieden, mehr Ruhe. Und das ist ein Prozess und den versuche ich gerade noch zu finden.
Ja, man wächst so mit, ne? Und man wächst da rein. Also ich weiß, als ich, ich habe ja 23 mein Buch veröffentlicht und ich weiß, ich hatte anderthalb Jahre vorher eine Anfrage bekommen von einem Verlag und ob ich ein Buch schreiben möchte über Trauma. Und dann war aber klar, wenn ich ein Buch über Trauma schreibe, muss ich über meine Kindheit schreiben. Das heißt, ich muss über meine Mutter schreiben und meine Mutter ist noch am Leben. Und da habe ich gesagt, das geht auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und dann habe ich das abgesagt. Und dann haben die ein halbes Jahr später nochmal angefragt und dann war ich schon an einem anderen Punkt und habe gedacht, okay, ich lasse den Gedanken zumindest mal zu. Also das ist für mich auch, ich sage das ganz oft in meinen Seminaren auch, Heilung ist Expansion, nicht Explosion. Also wir verändern uns nicht wie ein Popcorn, wie ein Maiskorn im heißen Öl, sondern wir wachsen da rein und machen behutsam neue Erfahrungen und stretchen uns. Und das ist halt, wie du sagst, es ist halt auch unangenehm, es ist nicht immer angenehm. Und deswegen kann ich diesen Prozess gut verstehen, weil wir natürlich so viel auch unserer Familienthemen auch internalisiert haben. Und ich glaube, allem voran der Satz, das tut man nicht. Darüber spricht man nicht. Das muss in der Familie bleiben. Das gehört sich nicht. Das hat mich genauso betroffen.
Wie bist du denn damit umgegangen, als dann die zweite Anfrage kam?
Ich bin ins Gespräch mit meiner Mutter gegangen. Ich habe meiner Mutter gesagt, es gibt einen Verlag und die möchten, dass ich ein Buch über Trauma schreibe. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn ich viel teile aus meinem Leben und aus meiner Geschichte, ist das sehr hilfreich für andere Menschen. Ich will das aber nicht hinter deinem Rücken machen. Also obwohl meine Mutter und ich so ein schwieriges Verhältnis hatten, war das klar, das will ich nicht. Die Eier hätte ich nicht gehabt. So. Mhm. Wäre für mich auch ethisch problematisch gewesen, muss ich wirklich sagen.
Was genau?
Sie damit zu konfrontieren, ich habe ein Buch geschrieben und du kommst auch drin vor.
Okay, ja, verstehe.
Abgesehen davon hätte sie ja Persönlichkeitsrechte und so. Man kann so ein Buch ja dann auch wieder vom Markt nehmen lassen. So. Und das, ich wollte einfach eine klare, transparente Kommunikation. Und dann geschah das Unglaubliche. Sie hat gesagt, dann musst du das machen. Und dann hat sie ja am Ende tatsächlich auch selber ein Kapitel geschrieben für das Buch, wo sie auch das allererste Mal öffentlich die Wahrheit gesagt hat, über ihre Kindheit nämlich. Und ich habe sie bestimmt 3 oder 4 Mal, bevor es in den Druck geht, gefragt, bist du sicher, dass du das willst? Ich habe es mir sogar schriftlich geben lassen von ihr, weil bei meiner Mutter konnte man nie wissen. Und hat sie gesagt, nein, sie will das. Und das ist nicht lang, das waren 1,5 Seiten oder so. Aber es lässt einen Blick erahnen in die bestialische Zeit, die diese Nachkriegsgeneration als Kinder durchgemacht hat. Also sprich, das, was auch in den Zellen, du bist ja deutlich jünger als ich. Deine Mutter oder deine Eltern werden was um die 60 sein, schätze ich. Meine Mutter wäre jetzt 81 geworden. Also die war Jahrgang 45 und es ist einfach so eine grausame Zeit gewesen. Und der Philipp Ruland war vor ein paar Tagen hier. Und der schreibt in seinem neuen Buch, so verletzt, auch diesen wunderbaren Satz, die Wahrheit heilt. Und das ist auch meine Erfahrung, die Wahrheit heilt.
Was war für dich der ethische Konflikt, den du gerade genannt hast?
Ihre Persönlichkeitsrechte. Mir war sehr klar, dass ich nur ein Buch schreiben würde. Es erscheint übrigens 2027 neu. Das ihre Würde bewahrt. Also ich wollte kein Buch schreiben über meine Eltern waren schreckliche Menschen. Meine Eltern waren wahrlich keine guten Eltern, aber ich wollte kein Buch schreiben, in dem ich mit meinen Eltern abrechne. Sondern ich wollte eigentlich eine Brücke schlagen, und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, zwischen den Generationen und auch den Blick dafür öffnen, und da haben wir dasselbe Anliegen, wir zwei, dass in unseren Eltern eben auch verletzte Kinder stecken, genau wie in uns, und dass wir dieselben Wunden tragen. Und was für mich einfach mein Leben lang so schwierig war, aufgrund der Dynamiken in meiner Familie, dass immer nur das Trauma meiner Mutter gesehen wurde, aber nie meins. Und in dem Moment, wo sie dieses Kapitel zu dem Buch schrieb, trat sie im Grunde genommen öffentlich als meine Zeugin auf. Also sie hat bestätigt, dass das, was meine Tochter schreibt, ist die Wahrheit. So war das. Und das war für mich irre wichtig.
Hm.
Und Menschen missinterpretieren das häufig, muss ich leider an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, weil dadurch der Eindruck entstand, dass meine Mutter und ich so die letzten Jahre so versöhnt waren und alles war wunderbar. Aber das ist nicht richtig. Also weil die, wir hatten schon rund um das Buch wahrscheinlich das beste Verhältnis, das wir je hatten. Aber gerade vor ihrem Tod ist es nochmal richtig, richtig, richtig düster geworden und auch richtig schwierig. Und ich sehe das dann so aus der Reaktion der Menschen, wie viel kindliche Sehnsucht auch in jedem von uns steckt, dass doch mit Mama und Papa noch alles gut wird.
Ja, und ich denke, also ich sehe da auch sehr viel Wahrheit in dem, was du sagst, und das ist wahrscheinlich der Konflikt, den ich auch spüre, dieser ethische Konflikt.
Das ist ein Loyalitätskonflikt auch.
Auch. Ja. Das ist nicht einfach.
Nee.
Ja.
Mhm. Du hast einen schönen Post gemacht vor ein paar Wochen, wo du darüber geschrieben hast, dass du 2025 und jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung befinden wir uns Mitte, Ende Februar 2026, dass du Anfang 2025 noch eine One-Man-Show gewesen bist.
Mhm.
Und ich glaube, ein Auslöser war, dass du die 100.000 auf YouTube geknackt hast, sozusagen. Und der, wie heißt der von The Diary of a CEO?
Stephen Bartlett.
Der hat was Ähnliches gepostet vor ein paar Monaten, dass er, und hatte so ein Foto von sich, wo er einfach nur mit seinem Kopfhörer alleine vor dem Mikro saß, vor 7 Jahren. Was wirklich keine Zeit ist, genauso wie bei dir. Mhm. Wahnsinn. Das ist ja, also was in diesem Jahr passiert ist, 2025.
Ja.
Da muss man sich manchmal kneifen, wahrscheinlich.
Ja, das ist auch viel Überforderung am Anfang. Mhm. Also darüber habe ich auch viel nachgedacht. Freund von mir, Jonas Schein von Komm klar, Digga, auch eine größere Mental Health Plattform hier in Deutschland, der hat mir gesagt, ja Leon, das sind Wachstumsschmerzen, und das hat es eigentlich irgendwie schön beschrieben. Also Überforderung entsteht ja dann, wenn du sozusagen mehr gefordert wirst, als du vielleicht gewohnt bist, aus meiner Sicht. Und da, also was ist eine Überforderung für mich gewesen? Überforderung ist, wenn du auf einmal viel mehr Geld verdienst. Also so plötzlich, weißt du, nicht irgendwie so 200 Euro mehr im Monat, so wie wenn du mal eine Beförderung bekommst oder so, sondern Verzehnfachung. Also ich kann das jetzt mal sagen, also von Anfang 25 bis jetzt hat sich das, ich bin immer schlecht in Mathe, es hat sich fast verhundertfacht, so was ich verdiene, so. Und das ist eine Überforderung.
Klar.
Das ist eine Überforderung. Das sind
doch eher ein Popcorn, ne?
Also ja, genau. Und dann gleichzeitig, was habe ich damit gemacht? Ich habe jetzt nicht mir ein Luxusleben erlaubt, sondern ich habe Mitarbeiter eingestellt.
Mhm.
Die nächste Überforderung. Mitarbeiter führen, das finde ich das Schwierigste überhaupt. Also Menschen zu führen. So, ich bin das ja gar nicht gewohnt gewesen. Ich kenne das ja gar nicht. So.
Mhm.
Die nächste Überforderung. Dann merkst du, krass, wenn Mitarbeiter da sind, dann musst du auch interne Strukturen haben. Ne, und du musst ihnen auch sagen, schau mal, verwende bitte dieses System und diese Struktur aufzubauen. Ja, auch eine totale Überforderung. Also,
oh Gott, ich fühle das so.
Also es ist so wirklich so krass. Und dann die ganze Zeit immer noch, also auch natürlich dann, was ist dann denn das Nächste? Das Nächste ist, wenn du dann die Mitarbeiter eingestellt hast, da verpflichtest du dich auch immer wieder, das Geld reinzubringen.
Mhm. Dann wächst der Druck wieder.
Dann wächst der Druck.
Mhm.
Wie verdiene ich mein Geld über Klicks? Dann hast du direkt einen Performance-Druck. Da hast du immer das Gefühl, ich muss jetzt performen. Du musst immer kreativ sein auf Instagram Und dann manchmal, es passiert ja viel hinter der Bühne, im kleinen Kämmerchen sozusagen, dann fühlst du dich damit auch allein. Mhm. Und das war ganz schön. Ich habe vor Sophia Thiel, wir haben uns auch in meinem Podcast kennengelernt und wir haben letztens ein bisschen auf WhatsApp geschrieben und dann, es ging eigentlich um was anderes und dann hat ich habe sie erstmal gefragt, ganz normal so, ne, so wie geht's ihr überhaupt? Und sie so, ja, ganz okay. Ich habe schon gedacht, okay, niemand schreibt ganz okay. Ich so, ja, was ist denn los, ne? Und sie hat ihm auch gesagt, ja, ich bin ein bisschen überfordert momentan, einfach mit dieser ganzen Situation. Social Media, du musst die ganze Zeit kreativ sein, du kannst dir keine kreativen Blockaden erlauben und so. Und dann, das tat mir so gut, das zu hören, weil ich habe mich genau in demselben Moment genauso gefühlt. Und dann dachte ich mir, krass, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine damit. Und dieser,
ist das nicht ist, verrückt?
Das ist, meine ich mal, einfach eine sehr große Erleichterung, das zu hören, dass du nicht alleine bist und das andere genauso fühlen. Mhm. Und dann kommen auch Gedanken immer noch bei mir so, ja, ist das dann jetzt überhaupt das, was du dann eigentlich wolltest? Weil jetzt gerade bist du in einer Überforderung drin. Das ist ja eigentlich nicht das, was du wolltest mit dem Podcast und so. Ja, und dann immer wieder zu realisieren, okay, Zoom out, das ist ein Prozess, das ist ein Wachstumsschmerz, das ist auch notwendig, wenn du das weiter treiben willst. Und ja, in diesem Prozess bin ich immer noch. Hab jetzt Gott sei Dank jetzt wirklich ein gutes Team, das mich da wirklich unterstützt und auch meine Schwächen gut sozusagen ausgleicht.
Also welche sind das?
Prozessentwicklung. Also die Maite, meine rechte Hand sozusagen, meine Business Managerin, sorgt sich zum Beispiel ums Geschäft. Also die sorgt dafür, dass wir einfach dass Produkte auf den Markt kommen, dass wir Werbepartner finden, die uns das ja hier ermöglichen, was wir tun. Und das sind so Dinge, die ja ich würde von mir behaupten, ich bin nicht jetzt der krasseste Business-Typ. Mhm. Ich bin einfach jemand, der gerne Sachen kreiert. Ich bin so ein Creator, würde man heute sagen. Und ich mag das dazu versinken, um mich mit den Inhalten zu beschäftigen und dann auch daraus so filmerisch auch was zu inszenieren und zu schneiden. Ne? Zum Beispiel die Reels mache ich immer noch selber, so auf Instagram und so. Und die Trailer, wir überlegen uns da ganz genau, wie machen wir das auch mit der Musik, dass die Dramaturgie darüber kommt, dass wir wollen da einfach ein schönes so Produkt haben. Das ist mein Ding so. Und klar, aber du brauchst jemand, der auch ein bisschen strategisch denkt, der auch daran denkt, okay, wie können wir das Geschäft besser führen? Wir haben so viele Programme mittlerweile, die wir verwenden und das ist zum Beispiel auch nicht so ganz meine Stärke. Und sie ist da super, super gewieft. Ne? Sie weiß ganz genau, wie wir das mit dem Business machen, wie wir das von den Strukturen aufbauen. Sie hat auf Notion. Kennst du Notion? Das ist so ein AI-getriebenes Projektmanagement-Tool. Die hat da was programmiert und das ist, also man merkt schon, ich bin sehr, sehr dankbar, meine Mitarbeit zu haben und an dieser Stelle würde ich es gerne noch einmal sagen, dass das, was ihr da seht, ist nicht nur meine Arbeit und ich hätte das nicht geschafft ohne meine Mitarbeiter. Also das ist, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die habe, denn das, all das ist das Produkt von nicht nur meiner Energie, natürlich war das so die Zündung und ist sicherlich auch der Kern, aber von mehreren Energien, die zusammenfließen und auch verschiedene Energien. Also wir denken alle anders, da entstehen auch manchmal Konflikte, aber das ist, denke ich, die Schönheit, auch die Diversität der Menschen, dass wir anders sind, anders denken und mit unseren verschiedenen Farben sozusagen uns gegenseitig mischen und bereichern. Ja,
ja, das macht's ja auch interessant. Ich kann das so nachempfinden und ich habe da für mich auch noch nicht, also da bin ich auch in meinem Prozess gerade, wo steigt man aus dem, ich unterjoche mich dem Algorithmus und dieser Hoheit von Meta, das ja wirklich skurril ist. Also ich bin seit 5 Jahren nicht bei Facebook und wollte dann so gerne einfach mal auch Werbung schalten und so. Und das geht aber nicht, wenn man nicht bei Facebook ist. Und dann bin ich für ganze 7 Tage wieder zu, also Meta will ja, dass du ganz in der Sekte bist oder gar nicht. Also entweder du bist all in oder du bist raus. Und dann war ich genau 7 Tage bei Facebook und dann habe ich gemerkt, wie schlecht es mir geht. Also weil ich mich einfach plötzlich nur noch mit Meta beschäftige. Also du musst ja studiert haben, um diesen Werbeanzeigenmanager. Ich weiß nicht, ob du den schon mal angeschaut hast. Du wirst verrückt. Wirklich, da wirst du verrückt. Und ich glaube, dass da ein System, also die wollen, dass man sich halt einfach sehr, sehr viel damit beschäftigt.
Ja.
Und dann habe ich nach 7 Tagen wieder die Grätsche gemacht und habe gesagt, es muss ohne Facebook gehen, es ist mir egal. Ich halte es nicht aus, es geht einfach so an meine psychische Gesundheit. Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem, in der Zeit, in der wir leben, eben durch diese Hoheit von Meta, ich glaube, den können ganz viele sehr gut nachempfinden.
Ich fühle komplett, was du sagst. Also Facebook habe ich mittlerweile Mitarbeiterin gegeben, die das auch besser kann als ich. Aber also das ist auch eine Sache, ich merke, ich bin sehr viel am Bildschirm.
Ja.
Und das, ich bin sehr viel sitzend auch unterwegs. Ich versuche das immer auszugleichen durch den Sport und so weiter, aber ich merke, dass es, das sorgt auch für Disbalance. Und eigentlich mein Ziel ist auch, wieder mehr in die Körperlichkeit zu kommen. Also wieder mehr auch mit Menschen zu machen. Das ist tatsächlich mein Ziel. Also das ist jetzt alles noch ein Prozess, aber meine Vision für die Zukunft ist, dass ich ein bisschen weniger am Bildschirm sein kann und nochmal mehr mit Menschen machen kann. Deswegen machen wir auch zum Beispiel, das ist jetzt in Planung, das wird jetzt die nächsten Tage verkündet, zum Beispiel auch mal ein Event, wo wir mit Menschen uns treffen,
mit 50
Menschen, genau. Weil mir das auch fehlt, weißt du, klar, man erreicht viele Menschen über die Medien, aber das ist, man kann es eigentlich gut mit Fastfood so vergleichen. Also es ist einfach nicht dasselbe, wenn dir jemand schreibt und auch wirklich, ich bekomme ganz tolle Nachrichten und ich bin total dankbar und ich freue mich jedes Mal, wenn Menschen mir schreiben. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn jemand dir in die Augen schaut und sich bedankt und man sich dann in die Arme nimmt oder so. Ja, das ist ja auch schon passiert oft, als ich im Ruhrpark war, hat mich jemand angesprochen, da habe ich ihn auch einfach mal in den Arm genommen, so, weil und das ist nicht dasselbe, das ist so reichhaltig, da spürst du wirklich so die Energie, weißt du? Und das ist das auch, was mir ein bisschen fehlt. Und ich glaube, was auch der Gesellschaft fehlt, das ist so ein tieferes Gefühl von Verbundenheit. Und dieses Gefühl kann nicht entstehen aus meiner Sicht, wenn wir nur vor den Medien sind. Die Medien sind ein ganz tolles Tool. Gleichzeitig mit Bedacht zu verwenden, aus meiner Sicht.
Unbedingt. Im Ruhrpark habe ich eine Currywurst-Pommes gegessen vor ein paar Wochen. ich habe praktisch für mich selber gefeiert, dass ich wieder nach Hause gehe. Deine Wurzeln sind ja auch im Ruhrgebiet, ne?
Ja, genau. Ich war da über Weihnachten, da bin ich mit meinem kleinen Bruder. Wir wollten ins Kino gehen, in Avatar 3, war das, glaube ich, mittlerweile. Und dann sind wir da zum Kino gelaufen und plötzlich, Anna, so, ja, Entschuldigung, bist du nicht Leon Heimann? Und ich drehe mich so um, ich so, ja. Ja, ich bin total der Fan von dir. War auch schon 20 Jahre älter als ich oder so. Also ein Vater, der war mit seiner Familie da und dann habe ich ihn auch, also wir haben kurz nichts, danke, freut mich sehr, dass du mich angesprochen hast. Ja, dann habe ich ihn auch in den Arm genommen, weil für mich ist es am Anfang auch erstmal wieder, da sind wir auch wieder bei der Überforderung, ist auch ein Teil der Überforderung noch einmal angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie du damit umgehst. Dann hast du meinem Bruder, so, habe ich jetzt gut reagiert so? Ist das jetzt okay so? Und ja, all das ist ein Prozess. Ja, und das darf man sich, glaube ich, immer wieder sagen, weil manchmal hat man sehr hohe Ansprüche an sich selbst, wie du dich verhalten sollst in der Gesellschaft, was du alles tun sollst, was du alles richtig machen musst, wie du dein Leben führen sollst, wie oft du Sport machen sollst, wie du dich ernähren sollst und so. Weißt du, diese ganzen Dinge, die uns ja auch über Social Media auch verkauft werden.
Unbedingt.
So hast du diese 5 Dinge musst du am Tag machen, bla 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 bla. Und dann entsteht auch ein innerer Druck. Ne? Und
auch Morgenroutine kann Kompensationsstrategie
richtig
sein.
Und immer auch zu sehen, wenn da so ein Leidensdruck entsteht, das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, ob es jetzt die Arbeit ist, ob es dein Thema ist, dein ganz persönliches Thema. Ne? Wir alle kennen das ja, wenn wir mal darüber nachdenken, so wo fühle ich mich blockiert aktuell in meinem Leben? Wenn wir da mal reinspielen und ehrlich zu uns selber sind, kennen wir zumindest so die Richtung. Auch wenn es nebelig ist, kennen wir schon die Richtung. Und da auch nicht mit so einem Gefühl reinzugehen von, ich muss jetzt was machen und ich bin nicht genug, das ist ein Fehler von mir. Nein, so, das ist, dass du das erkennst und spürst, ist schon der Anfang des Prozesses. Und dann darfst du da dem Prozess einfach folgen. Und das ist in ganz vielen Dingen der Fall. Und ich erinnere mich da wirklich immer wieder dran. It's a process.
It's a process. 100%. Und wie oft sich diese in uns allen abgelegte innere Überzeugung, ich bin nicht genug, ich muss mehr machen, die verbirgt sich in so vielen Themen des Lebens. Und
was ist denn ein Glaubenssatz, den du noch in dir hast, Kathi?
ich darf das nicht. An dem arbeite ich momentan vermehrt, also mich immer wieder zu korrigieren, ich darf das. Ich darf das, also dieses um Erlaubnis zu fragen, ach, also was das allein für ein Prozess, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bis ich mir erlauben konnte, Werbung in den Podcast zu schalten. Also das war sogar, nein, das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Oder jetzt habe ich hier und da mal so eine kurze Folge gemacht, weil ich einfach quasi Hashtag unbezahlte Werbung, ich bin dann eingeladen irgendwie in ein Hotel für 4 Tage und spreche dann, wenn die Chefin ein interessanter Mensch ist, spreche dann mit der Chefin und deklariere das aber auch so. Ich werde dann quasi dafür nicht bezahlt, aber ich darf da 4 Tage sein. Was das für innere Konflikte in mir auslöst mit dem, nein, das darfst du nicht und du vergraulst die Community und dann kommt ein Kommentar auf Spotify und da steht dann nur so Werbesendung. Mhm. Und dann merke ich so richtig, wie es mir erst reinfährt und dann atme ich und dann habe ich einfach laut gesagt, das stimmt. Und dann habe ich mich total entspannt. Also als ich aus dem Widerstand rausgegangen bin, weil natürlich mache ich quasi in dieser Folge dann auf eine Art Werbung fürs Hotel, und aber deklariere das auch so, nenne auch die Folge so, dass ich nämlich auf Reisen bin in einem Hotel. Mhm. Aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, es ist mein Podcast, es ist mein Haus, ich mache die Regeln und ich darf entscheiden, was ich da mache. Und das merke ich immer wieder, ist eine Barriere im Kopf, die ich immer wieder sanft beiseite schieben muss und immer wieder korrigieren muss.
Aber wo kommt es denn her, dieses ich darf das nicht?
Also es ist auf jeden Fall aus meinen ersten Lebensjahren. Und ich glaube, es ist auch was Transgenerationales. Ich glaube, es ist das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge. Ich glaube, es ist bei Frauen auch etwas Transgenerationales. Und zwar komme ich deswegen drauf, weil ich nach dem Tod meiner Mutter ein Hochzeitsfoto von meiner Großmutter fand. 1931 hat die geheiratet. Und es ist das blanke Grauen. Ich glaube, ich habe das beim Philipp erzählt schon in der Folge, weil diese beiden, also die Braut, meine Großmutter, sitzt dort, als wäre sie auf ihrer eigenen Beerdigung. Sie ist einfach so in sich zusammengefallen, verhärmt und ohne Freude. Und ihre Schwester, glaube ich, sitzt daneben, die hat dieselbe Energie und dahinter thronen 3 Patriarchen. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, das Bild. Und dann dachte ich so, und wir sind 31, ne? Wir sind also noch vor dem ganzen, der ganzen Zeit unter Hitler. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die Frauen weltweit vermutlich, das ist ein Glaubenssatz, den Frauen weltweit vermutlich irgendwie in ihrer DNA tragen, von dem wir uns kollektiv wirklich befreien müssen und dürfen. Also auch uns zu erheben über die patriarchalen Strukturen und eher hier gemeinsame Sache zu machen, das wäre doch wirklich schön. Also ich schreie auch nicht nach dem Matriarchat, aber es wäre doch zumindest schön, wenn wir wenn wir das hier zusammenwuppen, weil wenn wir anfangen, uns als Geschlechter zu bekämpfen, dann wird's aber düster.
Ja, und vielleicht nochmal auf dieses Werbethema zurückzukommen, das ja bei dir so einen inneren Konflikt erzeugt hat. Ich glaube, viele Menschen haben ja nicht so den Einblick in die Podcast-Welt, wie auch, wenn man keinen eigenen Podcast macht. Aber das kann man, ich finde, Transparenz ist immer gut. Und bei mir war das auch so. Als ich zum ersten Mal einen Werbespot gemacht habe letztes Jahr, dann kamen da auch Kommentare. Ja, warum macht, das finde ich ja komplett unauthentisch, dass Leon jetzt Werbung macht. Also auch einige Kommentare. Und da habe ich ihnen gesagt, liebe Community, das alles, was ich hier tue,
kostet Geld.
Ja,
und nicht wenig.
Ja, also, um das mal vielleicht aufzuzählen, das ganze Equipment hat viel Geld gekostet.
Ja.
Das hier steht, das ihr natürlich jetzt gerade nicht seht, weil mit dem Equipment wird gerade aufgenommen. Dann die Mitarbeiter kosten Geld. Du investierst in deine Eigenlebensenergie, du musst auch deine Miete bezahlen. Du hast hier sogar ein Studio gemietet und so weiter und so fort. Ich habe vor 2 Tagen eine Filmcrew organisiert. Ja, die kostet mal eben für eine Folge 2000 Euro.
Ja. So ist das.
So, und wer soll das denn alles bezahlen? Das heißt, wir sind darauf angewiesen.
Wir sind darauf angewiesen.
Anders können wir das hier nicht machen. Weil wer soll das sonst bezahlen? Ja. So. Und ich glaube noch nicht mal, dass das böse ist von dem Menschen,
wenn ich Kommentar,
sondern das ist so, ich verstehe das jetzt nicht, warum, ja, ne? Aber da kann man, da sage ich dann auch, dann bin ich dann ganz transparent mit meiner Community und sage denen, Leute, wir müssen das machen, weil ansonsten können wir das hier nicht mehr machen.
Genau.
Deswegen bitte ich um Verständnis, ne? Und wir versuchen, also wir arbeiten nur mit Brands zusammen, wo wir sagen, okay, das können wir machen. Wir haben auch schon mehrere Brand-Deals abgelehnt, weil das nicht zu unseren Werten passt. Dann machen wir das nicht, egal wie viel Geld die uns anbieten.
Mache ich genauso, ja.
Aber das ist einfach so.
Genau.
Ja, das ist die Art und Weise, wie wir das ermöglichen können.
Genau.
Ja, und das war schon immer so. Und wenn ihr gar keine Werbung haben wollt oder die deutlich verringern wollt, dann macht euch halt ein Premium-Abo. Dann zahlt ihr halt 10 Euro im Monat, was auch nicht viel ist. Und dann könnt ihr das auch werbefrei genießen.
Ja. Ja. Also das war auch für mich ein Prozess. Und mittlerweile, ich habe ja auch, mache ich übrigens auch wieder gerne an dieser Stelle, ich habe auch letztes Jahr mich getraut, ich sehe es wie du, ich bin auch für Transparenz. Ich schreibe das auch in jedem Newsletter, dass die Produktion eines Podcasts Geld kostet. Und habe letztes Jahr irgendwann angefangen, auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, freue ich mich über jeden kleinen Betrag. Dann gibt's eine PayPal-Adresse und eine Bankverbindung und einfach vielen Dank für jeden Betrag, weil, wie du sagst, dass wenn man selber keinen Podcast macht, dann denkt man darüber natürlich nicht nach. Da ist mit Sicherheit keine böse Absicht dahinter. Aber es ist im Grunde genommen wie eine Fernsehproduktion. Also es kostet einfach Geld.
Richtig.
Plus Zeit und Energie. Und mittlerweile fühlt sich das für mich auch stimmig an. Da habe ich damit kein Problem mehr.
Ja.
Lieber Leon, ach, ich habe mich so gefreut. Das war jetzt wirklich auch sehr eine Folge für mich. Also es war für mich sehr... ja, ich lerne einfach da auch viel von dir und ich mag deine Präsenz. Ich mag deine neugierige Art, deine Ruhe, die du ausstrahlst, auch wenn es innen vielleicht manchmal ein bisschen anders aussieht und sich für dich anders anfühlt. Und ich sag jetzt auch einfach im Namen deiner Community danke für all das, was du in die Welt trägst, weil du hast hier echt eine wichtige Aufgabe. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Und du nimmst sie an und das ist in der Zeit, in der wir leben, wirklich echt richtig wichtig. So.
Danke, Kathi. Ich habe mich heute sehr wohl gefühlt in dem Gespräch. Also danke, dass du mir auch hier den Raum gegeben hast. Und ich habe tatsächlich auch gar keine Nervosität heute gespürt und gar keine, leichte Aufregung ist, glaube ich, gesund. Aber danke für diese sehr angenehme Atmosphäre, einfach die du hier schaffst. Also ich sehe da, sehr viel Potenzial.
Gerne, gerne. Ich freue mich auf die nächste Runde bei dir. Mit Philipp dann.
Ja, genau.
Richtig cool.
Danke, Kathi.
Leon Heimann. Ich danke dir. Ich danke euch, ihr Lieben. Ich muss euch die Links zu Leon wahrscheinlich gar nicht in die Shownotes packen, mache ich aber trotzdem. Alles, was ihr wissen müsst zu ihm und über ihm, findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge. Genau wie alle anderen Infos auch zu mir und meiner Website und Newsletter und alles, was dazu gehört. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch mit diesen Themen beschäftigt, dass ihr diesen Podcast teilt und in die Welt schickt. Denn nur so kann er ja viral gehen. Wer weiß, vielleicht geht ausgerechnet diese Folge jetzt viral. Das wäre ja ein Knaller. Also bis zur nächsten Episode. Bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.